Sie haben jetzt schon sehr viel über die Krankheit an sich, aber auch über die Krankheitsbelastung gehört. Damit diese Belastung einer Krankheit in eine Krankheitsverarbeitung werden kann, komme ich dann als klinische Psychologin ins Spiel. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in meine Arbeit als Psychologin, sowohl in den Bereichen Arbeit mit den Eltern, also Angehörigen von Betroffenen, als auch in der Arbeit mit den betroffenen Jugendlichen sagen. Wenn wir uns an den Anfang zurückversetzen, nämlich wenn die Eltern die Diagnose einer neuromuskulären Erkrankung gestellt wird, fungiere ich als klinische Psychologin in erster Linie als Unterstützung der Eltern. Warum ist das so? Wenn wir uns Studien anschauen über die gesundheitsbezogene Lebensqualität, dann ist eines sehr auffällig, nämlich dass die Eltern die Lebensqualität in einigen Bereichen ihrer Kinder als negativer wahrnehmen als die Kinder selbst. Warum? Also die Definition zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität ist die Erklärung der Auswirkung des Gesundheitszustandes eines Individuums samt physischen, psychischen und sozialen Bereichen. Was ist jetzt der Grund, warum Eltern die Lebensqualität ihrer Kinder als geringer wahrnehmen? Versetzen wir uns ganz kurz in die Eltern hinein. Wenn ich ein Kind erwarte, dann habe ich schon in der Schwangerschaft ein Bild, wie ich mein Kind aufwachsen sehe. Ich habe innere Bilder vor mir, indem ich mein Kind sehe, wie es krabbeln lernt, wie es laufen lernt, wie es auf Bäume kraxelt. Ich sehe mich als Elternteil, mein Kind verschiedene Sachen beibringen, wie zum Beispiel Radfahren. Ich sehe mich meinem Kind Skifahren beibringen, ich sehe mich meinem Kind Eislaufen beibringen. Und all diese inneren Bilder werden innerhalb dieser kurzen Zeit der Diagnosestellung zerstört. Jetzt sind wir aber auch schon mittendrin in dem Modell der Krankheitsverarbeitung, das an die Anlehnung an die Trauerverarbeitung von Dr. Kübler-Ross angelehnt worden ist, mit den Phasen Schock und Verleugnung, Wut, Aggression und Zorn, Depression, Verhandeln und Akzeptanz. Wenn wir uns nach der Diagnose uns vorstellen können, befinden sich die Eltern in einem Schockzustand. Was glauben Sie, wie wir den Betroffenen helfen können? In erster Linie brauchen diese Menschen, diese Angehörigen, menschliche Wärme, menschliche Empathie, Verständnis und Verlässlichkeit in menschlichen Beziehungen. Das heißt, zu wissen, dass da jemand ist, der da ist und mit ihnen das durchsteht. Meine Aufgabe in dieser Situation ist es, einfach Halt zu geben. Und wenn auch erwünscht, auch körperlichen Kontakt, nämlich die Hand auflegen, da zu sein, stützen, gemeinsam das mit den Eltern auszuhalten, diese schwere Minuten und auch vielleicht auch Stunden. Wenn wir uns eine andere Phase anschauen, nämlich die Phase der Wut und der Zorn und der Aggression, dann ist die wesentliche Frage in dieser Phase für die Betroffenen, warum ich, warum unser Kind, warum unsere Familie? Und auf diese Fragen gibt es keine Antwort. Weil es keine Antworten gibt auf diese Fragen, können Wut und Aggressionen ausgelöst werden. Diese werden oft nicht offen geäußert, aber sie werden sehr wohl unbewusst an Familien, an die Pflegepersonal und aber auch an Ärzten in Form von Kritik und von Beleidigungen geäußert. Was kann ich als Psychologin hier anbieten? In erster Linie schaffe ich Raum für die Wut. Ich bin da und spreche die Wut an. Ich spreche an, dass es ganz schwierig schwierig sein muss, dass sie ein Gefühl in sich haben, das schwer zu ertragen ist. Ich ermutige sie sogar, diese Wut mit bei mir in die Stunde zu bringen. Ja? Bei mir ist der Platz und der Raum dafür. Ich nehme sie vor allem nicht persönlich und ich halte sie aus. Und ich suche nach Möglichkeiten der Kanalisierung von Wut. Wie kann das passieren? Viele wissen, Möglichkeit Sport ist eine gute Kanalisation. Squash spielen, Tennis spielen, sich körperlich betätigen. Auch ein Boxsack ist eine Form von Aggressionsabbau. Für eine Mutter ist natürlich, dass die in der Pflege mit einem Kind steht und auch noch vielleicht Geschwisterkinder hat, auf die sie aufpassen muss, ist natürlich der Sport meistens zeitlich nicht vereinbar mit ihrem ganzen Tagesablauf. Da müssen wir andere Wege finden, wie zum Beispiel laut Musik hören, am Abend Kopfhörer aufsetzen und alles abschütten, abtanzen. Aber ich habe auch eine Mutter, die wahnsinnig gern gekocht und gebackt hat. Und die hat dann in diesen Situationen immer einen Germteig gemacht, auf den sie reingehauen hat und auf den sie wirklich bearbeiten hat können. Und dann war das schon so ein Running Gag, wenn die Buchteln zu Hause waren, hat schon jeder gewusst, warum Buchteln da waren. Wichtig ist einfach, dass man offen darüber sprechen kann, dass man diese Phase, dann kann man diese Phase auch gut durchlaufen und bleibt nicht darin verhaften. Wenn wir uns eine weitere Phase anschauen, dann ist es die Phase der Depression. Da muss man natürlich klar unterscheiden von einer Major-Depression im klinischen pathologischen Sinn. Das muss natürlich ausgeschlossen werden. Wichtig ist aber zu erwähnen, dass diese Phase eine individuell unterschiedliche Dauer mit sich bringen kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, diese Phase dauert 3 Wochen und dann sollte die Trauerphase vorbei sein, sondern das kann sich wirklich individuell verschieden zeigen. Hier ist meine Aufgabe als klinische Psychologin auch hier zu sein, zu entlasten, auch anzusprechen, dass es normal ist, traurig zu sein. Man darf traurig sein, wenn sein Kind all diese Sachen nicht machen kann, die man für sein Kind gewünscht hätte. Auch zu entschleunigen. Es kommen auch viele her und haben ganz, ganz viele Ideen, die eigentlich erst die Zukunft betreffen und Ängste, die die Zukunft betreffen. Und hier möchte ich auch ganz klar sagen, jetzt bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Das betrifft uns momentan noch nicht. Der Rollstuhl ist noch weit entfernt. Jetzt ziehen wir mal hier. Wie kann ich Ihnen im Hier und Jetzt weiterhelfen? Kraftquellen und Ressourcen suchen, ja, aber auch erarbeiten, wo kann ich Hilfe annehmen, wo kann ich Hilfe suchen und auch bewusst machen, dass man in manchen Situationen wirklich Hilfe braucht und annehmen darf. Wichtig ist es zu wissen, dass der Ablauf der Phasen und der zeitliche Verlauf dieser Phasen individuell unterschiedlich sein kann. Aber auch ein weiterer Aspekt ist, dass das Phasenmodell ein dynamischer Prozess ist, das so viel bedeutet, dass man auch wieder schon durchlebte Phasen zurückrutschen kann, aber wenn man die schon einmal gut begleitet durcherlebt hat, bleibt man nicht so lange darin verhaftet und man weiß auch, ich komme da wieder raus, ich schaffe das wieder. Ich habe Ihnen jetzt einiges über die Arbeit mit Eltern erzählt und möchte die letzten Minuten, die mir noch bleiben, möchte ich Ihnen nur einen kurzen Einblick in meine Arbeit mit den betroffenen Jugendlichen geben. Da habe ich mir die Pubertät ausgewählt, den Bereich der Pubertät ausgewählt. In der Pubertät müssen alle Jugendlichen verschiedene Entwicklungsaufgaben, die wir schon gehört haben, die wir eigentlich alle durchmachen in jedem Alter, müssen auch Jugendliche in der Pubertät Entwicklungsaufgaben durchwandern. Und ich möchte anhand der Entwicklungsaufgabe Autonomie zu erlangen, erklären, wie ich mit den Jugendlichen in dieser Phase arbeite. Autonomie bedeutet Ablösung von den Eltern. Es ist natürlich jetzt so, dass die typischen Statuspassagen des früheren Erwachsenenalters generell immer später erreicht werden, also aufgrund der beruflichen Ausbildungszeit, längeren Ausbildungszeit und den Schwierigkeiten beim Berufseinstieg hat sich einfach der Auszug und das Erlangen von ökonomischer Unabhängigkeit nach hinten verschoben. Früher ist man mit Volljährigkeit von zu Hause ausgezogen, mittlerweile ist es ganz normal, dass ein Mit-20er noch zu Hause wohnt. Das kommt natürlich auch ein bisschen unseren chronisch Kranken ein bisschen zugunsten, denn es ist nicht mehr so auffällig oder es ist nicht mehr so abnormal, wenn sie mit Mitte 20 noch zu Hause wohnen. Worin besteht aber jetzt der Unterschied zwischen dem gesunden Jugendlichen und den Jugendlichen mit Muskelerkrankungen? Das Autonomiebedürfnis ist genauso gegeben wie bei gesunden Jugendlichen, aber aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen brauchen sie eine enorme Unterstützung ihrer Eltern. Erschwerend kommt hinzu, dass Eltern oft ein überbehütendes Verhalten gegenüber dem Jugendlichen zeigen und sie aber auch ängstlicher gegenüber dem Wunsch nach Autonomie ihrer Kinder sind. Es kommt also zu einem Drahtseilakt, die Autonomie zu unterstützen und auch einzufordern. Wie kann das gelingen? Ich erarbeite mit den Jugendlichen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Wir schauen uns an, was sie noch alles selbst machen können. Ich bespreche mit ihnen, was für sie Intimsphäre bedeutet und wie man diese aber auch, wie diese am besten respektiert werden kann. Da geht es zum Beispiel um den Bereich Waschen. Ja, was kann ich noch alles selber tun? Wer möchte ich, dass der mich ins Bad begleitet? Ja, und ab wann möchte ich, dass diese Person wieder hinausgeht? Und ab wann und draußen wartet, bis ich wieder Hilfe verlange, um eben wieder raus aus der Badewanne zu kommen. Oder eben, wer begleitet mich aufs Klo und wann soll er rausgehen und wann darf er wieder reinkommen? Das sind so ganz Sachen, die für uns ganz normal sind, aber für Jugendliche, die im Rollstuhl sitzen, eine ganze Schwierigkeit mit sich bringen. Ein weiterer Bereich, den ich mit den Jugendlichen bespreche, ist einfach auch Arztgespräche selbst führen lassen, weil es wichtig ist, dass Jugendliche, also weil das eine andere Dynamik nimmt. Ja? Es nimmt das Gespräch mit einem Arzt, nimmt eine andere Dynamik ein, wenn ich alleine mit ihm reden kann, wenn ich intime Fragen stellen kann und nicht meine Eltern daneben sitzen. Es ist furchtbar peinlich, über sexuelle Themen zu reden, wenn Eltern daneben sitzen. Das möchte ich als Gesunder nicht und als Kranker auch nicht. Ja, weiters ist noch wichtig, ab wann ist denn ein persönlicher Assistent erwünscht? Ja, kann man vielleicht Aufgaben an einen persönlichen Assistenten ablagern und muss sie nicht unbedingt im familiären Bereich lassen? Ist das ein Würde, das eine Hilfe sein? Ich habe Ihnen jetzt versucht, in den kurzen Minuten, die ich habe, einen minimalen Einblick in meine Arbeit als Psychologin zu geben. Wichtig ist mir, dass Sie mitnehmen, dass die Arbeit mit chronischen Erkrankten und ihren Familien ein dynamischer und systemischer Prozess ist und dass es, wie schon viele Studien auch beschrieben haben, die Compliance erheblich steigt, wenn Familien psychologisch und psychotherapeutisch begleitet werden. Danke.